Die Provinz Idlib ist die letzte Rebellenhochburg in Syrien. Und die Angst vor einem bevorstehenden Angriff wächst, denn Machthaber Bashar al-Assad hat an der Front im Nordwesten Syriens Truppen zusammenziehen lassen. Der UN-Sicherheitsrat fordert eine friedliche Lösung. US-Präsident Trump warnt vor einem Gemetzel und droht mit Konsequenzen. Morgen wollen in Teheran die Türkei, die einen Teil der Rebellen unterstützt, zusammen mit Syriens Verbündeten Russland und Iran über die Lage beraten. Verbunden bin ich jetzt mit dem Nahostexperten Daniel Gerlach, Chefredakteur des Fachmagazins Zenit, Zeitschrift für den Orient, der sich gerade in Algiers aufhält. Guten Morgen, Herr Gerlach.
Ja, guten Morgen, Herr Elsässer.
Herr Gerlach, vielleicht einmal ganz grundsätzlich, wie ist denn die Lage in der Provinz Idlib angesichts der bevorstehenden möglichen Offensive?
Ich vermute, dass die Lage in Idlib dramatisch ist, denn die bevorstehende Offensive oder die Ankündigung lassen ja vermuten, dass es dort wieder Flüchtlingsbewegungen geben wird, dass Menschen versuchen, aus Idlib zu entkommen. Es gibt dort allerdings dschihadistische Kämpfer, Rebellen, Organisationen, die die Menschen natürlich auch aufhalten, die die Infrastruktur brauchen und deswegen natürlich Interesse haben, dass die Menschen da bleiben. Und man kann sich vorstellen natürlich, dass das auch Teil der Strategie ist, diese Panik erstmal auszulösen, auch zu gucken, wie reagiert eigentlich, was für Bewegungen gibt es, wie reagieren die Menschen und wie reagieren die kämpfenden Organisationen im Land. Denn ich bin gar nicht so sicher, ob diese Offensive unmittelbar bevorsteht, aber ich denke, es ist Teil der Kriegsstrategie oder der unmittelbaren Taktik, den Eindruck zu erwecken, als würde es bald losgehen, denn das ist eben ein wichtiger Testlauf.
Ich habe unterschiedliche Zahlen gefunden. Von wie vielen Menschen, die betroffen sind, sprechen wir überhaupt in der Provinz Idlib?
Ja, da gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche Zahlen. Ich denke, man kann tatsächlich davon ausgehen, dass sich um die 4 Millionen Menschen dort derzeit befinden. Und das ist weit mehr als doppelt so viel, als da vor dem Krieg 2011, vor dem Kriegsausbruch lebten. Denn viele Menschen sind aus der Provinz Aleppo dorthin gekommen. Es wurden aber auch planmäßig, kann man eigentlich sagen, Flüchtlinge, zum Teil auch Kämpfer aus anderen Teilen, unter anderem aus dem Umland von Damaskus, dorthin transportiert im Rahmen von solchen Abzugsabkommen. Und insofern hat man in der Provinz Idlib sowohl Flüchtlinge als auch Kämpfer eben konzentriert. Das bedeutet allerdings nicht, dass alle der Opposition verdächtigen Syrer, die inländisch vertrieben wurden, nach Idlib geschafft wurden. Sind ja auch Menschen in andere Gebiete gegangen, auch in die Küstengebiete. Aber es ist dort eine erhebliche Konzentration sowohl von bewaffneten Kämpfern als eben auch von Zivilbevölkerung.
Wer sind denn eigentlich, Sie sprachen gerade schon von Dschihadisten, wer sind denn die Akteure in Idlib? Also sicherlich sprechen wir hier auch von Al-Qaida.
Ja, durchaus. Und das macht die Sache eben sehr, sehr kompliziert. Kompliziert nicht so sehr eigentlich für die russischen Streitkräfte oder für das syrische Regime, sondern vor allem für die Türkei. Einer der mächtigsten Akteure, der auch die Hauptstadt kontrolliert, sowie verschiedene Grenzübergänge, unter anderem den strategisch wichtigsten Grenzübergang, ist eine Organisation, die sich Tahrir al-Sham nennt, also die Befreiung Syriens, die Befreiung der Levante. Und das ist eigentlich die Nachfolgeorganisation der Nusra-Front, die mit Al-Qaida im Bunde steht, beziehungsweise Al-Qaida auch die Treue geschworen hat, sich dann zwischenzeitlich einen eigenen Weg gesucht hat, um politisch etwas weniger anrüchig zu werden und mit der Türkei ins Geschäft zu kommen. Mhm. Sie wurde auch vom UN-Sicherheitsrat natürlich als Terrororganisation bezeichnet. Und insofern haben die beteiligten Mächte auch das Recht, diese Organisation zu bombardieren und anzugreifen. Die Türkei hat versucht und zum Teil auch erfolgreich, andere Rebellengruppen, die zum Teil mit der sogenannten Freien Syrischen Armee verbunden waren, aber auch andere salafistische Organisationen, in einer Befreiungsfront oder in einer Rebellenfront zu bündeln, auf die man auch mit den Geheimdiensten und dem Militär dann Einfluss nehmen kann. Und diese Organisation, dieses Bündnis ist zwar momentan zahlenmäßig relativ stark, aber es ist, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, eigentlich immer relativ brüchig gewesen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es auch 12 sogenannte Beobachtungsposten in der türkischen Armee in Idlib gibt. Und einige davon sind sehr weit im Süden, denn man hat im vergangenen Jahr ja das zu einer Deeskalationszone erklärt und hat gesagt, die Türken sollen da die Kontrolle übernehmen und die Extremisten im Zaum halten.
Funktioniert das?
Das funktioniert, sagen wir mal so, wenn man sich anschaut, was da eigentlich für Organisationen unterwegs sind, dann und natürlich auch aus gewissem Eigeninteresse, dann hat das einigermaßen funktioniert. Also schon beachtlich, welchen Einfluss die Türkei dort ausüben konnte. Aus Sicht vieler Menschen in Syrien, die innerhalb des Regimegebiets leben, ist es allerdings so, dass die türkisch-syrische Grenze nicht mehr dort verläuft, wo sie mal verlief, sondern ganz weit unten, nämlich im Süden der Provinz Idlib. Dort stehen auch türkische Truppen und zum Teil ist es auch der Regime-Propaganda gelungen, Idlib als eine Besatzungszone der Türkei zu bezeichnen, was natürlich nur teilweise richtig ist, denn die Türkei übt eine sehr begrenzte Kontrolle dort aus.
Wie schätzen Sie denn die Möglichkeiten ein, eine Eskalation in Idlib zu verhindern?
Man muss sich anschauen, welche Interessen die verschiedenen Akteure haben. Die Türkei ist natürlich auf der einen Seite dort einer der schwächsten Akteure. Sie hat zwar natürlich militärisch die Möglichkeit, dem syrischen Regime zu begegnen, aber ich denke, dass sie nur ein begrenztes Interesse daran hat. Sie hat sich auf den Kampf gegen die mit der kurdischen Organisation PKK verbündeten Kräfte in Syrien konzentriert, vor allem im angrenzenden Afrin. Sie benutzt zum Teil auch Kräfte, also Milizen, arabische Milizen vor allem aus Idlib, um die Kurden dort anzugreifen, beziehungsweise um das angrenzende Gebiet zu kontrollieren. Und insofern ist die Türkei auch in Anbetracht der Tatsache, dass wahrscheinlich mehrere hunderttausend Menschen, Flüchtlinge auf türkisches Gebiet kommen würden, wenn diese Offensive losgeht, in einer schwächeren Position. Das ist natürlich auch der Gegenstand der Verhandlungen, dass sich die Türkei mit Russland und Iran annähert. Deswegen wird dieses Astana-Format jetzt in dieser Weise fortgesetzt. Vorher ging es ja nur darum, eigentlich sich militärisch in irgendeiner Form zu koordinieren. Die Russen sind in einer anderen schwierigen Situation, denn auf der einen Seite möchten sie gerne, dass ihre Geschichte am Ende doch noch wahr wird, dass sie es geschafft haben, in Syrien den Krieg zu beenden und den Wiederaufbau Syriens in irgendeiner Form einzuleiten. Und da war es bisher eigentlich komfortabler, alle Rebellenkräfte in dieser Provinz zu konzentrieren, sich auf andere Gebiete militärisch zu richten. Und jetzt könnte man sich überlegen, entweder man lässt diese Provinz Idlib als ein Rebellenkonzentrat bestehen und konzentriert sich auf den Wiederaufbau in anderen Gebieten, oder man versucht eben den Krieg da mit militärischen Mitteln zu beenden. Und da muss man sich auf etwas gefasst machen, was man in den anderen Provinzen Syriens so nicht erlebt hat, denn da wird der Widerstand deutlich heftiger sein. Für das syrische Regime ist erstmal wichtig, eine ganz klare, also die Autobahn nach Aleppo zu erobern und zu sichern, also das, was man als nützliches Syrien betrachtet, da gehörte Idlib erstmal nicht zu. Aber natürlich, um den Machtanspruch des Regimes zu sichern, muss man früher oder später sein Versprechen wahrmachen, das ganze Territorium Syriens zu erobern.
Gibt es eigentlich noch überhaupt einen nennenswerten Einfluss der USA oder auch Europas?
Ich habe nicht den Eindruck. Die USA haben sich, und das hat natürlich die Russen ein Stück weit auch geärgert, während die Russen sich mit dem Rest Syrien beschäftigt haben, am Euphrat festgesetzt. Dort, zumindest sieht man das aus russischer Perspektive so, gibt es Gas- und Ölreserven. Und dort hat man nicht nur den Islamischen Staat bekämpft, sondern man hat eben auch sich auf diese Reserven draufgesetzt, während die Russen erst sich mit Idlib auseinandergesetzt haben, was eben aus deren Perspektive eigentlich nicht zum sogenannten nützlichen Syrien gehört. Die Amerikaner sind sehr sporadisch anwesend. Sie haben einen Konflikt mit der Türkei. Ihre Priorität war eigentlich, Iran zurückzudrängen, den Islamischen Staat zu bekämpfen. All das hat mit Idlib relativ wenig zu tun. Die Europäer sehe ich derzeit nicht in der Situation, als hätten sie Interesse, hier irgendwie militärisch einzugreifen. Und letztendlich geht es dann nur darum, humanitäre Krisen abzulindern oder in irgendeiner Form auf die Konfliktparteien einzuwirken, dass sie die Zivilbevölkerung schonen. Und das scheint ein Stück weit zumindest im Süden, in der Provinz Dara, besser gelungen zu sein als befürchtet, als das Regime vor einigen Wochen dort seine Offensive gefahren hat.
In der Rebellenprovinz Idlib in Syrien droht ein Angriff der syrischen Regierungstruppen. Einschätzungen waren das vom Nahostexperten Daniel Gerlach vom Fachmagazin Zenit. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.